Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Ich kann mich noch genau dran erinnern, es war in einer Hundeschule in Köln und da war ein Paar, das war sich nicht so richtig einig, weil er, glaube ich, doch sehr genau wusste, wie der Hund erzogen werden sollte und musste. Sie auch. Und dann kam Sarah Novak ins Spiel. Guten Morgen, Sarah.
Oh, guten Morgen, Mike. Ich bin gerade ganz überrascht. Ich meine, das trifft auf so viele Menschen zurück. Ich jetzt gerade gar nicht weiß, wen du meinst. Das ist mir so verdammt oft passiert. Aber es muss ja dann zu deiner Zeit gewesen sein.
Es war zu meiner
einmal
Zeit.
Rattern, wer das gewesen sein könnte.
Ja, wir wollen keine Namen nennen, aber es war für mich sehr eindrucksvoll, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil du dann auch in die Situation kamst, nicht nur Hundeberaterin zu werden, sondern auch Menschenberaterin. Und ich habe dir da sehr gerne zugeguckt, einfach deshalb, weil ich den Zwiespalt sehr oft gesehen habe und auch so die Sarah Novak, die die Faust in der Tasche machen musste und sich runtergesenkt hat, so nach dem Motto, ich würde dir jetzt gerne was sagen, aber ich tue es nicht. Ich versuche es nochmal ruhig.
Immer schön und diplomatisch bleiben.
Malinois lag schon quasi neben ihr und wartete nur auf das Kommando. Was? Nein,
so war es nicht. Nein.
So war es nicht. So war es nicht. Ja, also, wenn Paare sich nicht so richtig einig sind und einen gemeinsamen Hund haben und was daraus entstehen kann, ist heute unser Thema. Bin ich sehr gespannt. Es gibt sehr viele schöne Beispiele. Ich glaube, du kennst sie. Ich kenne auch ein paar. Und wie kommt man raus aus der Falle? Mhm. Finde ich super spannend. Hätte ich mir das ein oder andere Mal auch gewünscht. Ich glaube, wir beide haben das auch vielleicht auch bei uns zu Hause schon mal gehabt, das Thema. Aber bevor wir da richtig einsteigen in die Beziehungshölle, wie war denn Hundemoment der Woche?
Total schön. Das war so ein beobachtender Moment. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass Ronja inzwischen, also Ronja hat ja sowieso von Anbeginn ein spezielles Verhältnis zu den Kindern, was viel entspannter ist als zu jedem Erwachsenen, auch zu mir. Die ist also bei den Kindern einfach komplett anders drauf. Die macht sich da richtig locker. Also eigentlich ungewöhnlich, finde ich, für einen Hund, der so viel mit Unsicherheiten zu kämpfen hat, weil Kinder ja schwer zu berechnen sind. Jetzt sind meine Kinder aber ja schon was größer und sehr, 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 sehr hundeerfahren. Deswegen machen die auch einfach keinen Quatsch. Aber die lässt sich so richtig fallen bei den Kindern. Und das hat sich ja so ritualisiert, dass wenn die Kinder aus der Schule nach Hause kommen, dann die lassen wirklich den Schulranzen fallen und dann gehen die Hunde immer begrüßen auf ihren Sesseln und in Liegestellen. Und jetzt ist es inzwischen, das ist so zuckersüß, dann sitzt meine ältere Tochter Leni zum Beispiel auf diesem blauen Sofa, dann setzt sie sich da drauf, die Hunde warten nur drauf und die freuen sich auch schon. Und dann hüpfen die alle drei um dieses Kind herum, ja, und dann hat die einen rechts, einen links, die Mika in der Regel auf dem Schoß, und alle knutschen die und die muckelt die und das ist so, die bohren sich, also die Ronja drückt sich richtig mit dem Kopf in die Reihen, das ist so herzerwärmend.
Ja,
und also das hat sich über die Ronja hat das quasi ins Laufen gebracht und das hat sich so ritualisiert und dann hat der Nächste mitgemacht, jetzt sind sie alle drei immer in dieser Situation. Mhm. Und Leni genießt das total, weil ich meine, wo im Leben wirst du so begrüßt als Neunjährige, wenn du nach Hause kommst, ne? Also
total.
Alle reißen sich um deine Aufmerksamkeit, um deine Nähe und du kriegst erstmal ganz viel körperliche Liebe auch. Mit Fell berührt dich und streicheln und muckeln und kuscheln und das ist so schön. Und ich sag dann immer zu Lou, wenn dir das zu viel wird, weil die sind ja auch teilweise schwer und dann, wenn du siehst, wie die Ronja sich so in die Reihen drückt, das sieht schon fast schmerzhaft aus. Nein, das ist ganz schön, Mama, ich mag das. Und ich bin mir sicher, dass du zwischendurch sogar weh, aber das ist trotzdem so schön, dann will man das auch nicht ändern.
Wow, wie schön.
Ja.
Oh Mann.
Das ist sowas, wenn ich das so beobachte, ach, da könnte ich stundenlang bei zusehen. Das sind wirklich schöne Momente, die hat man sich so hart erkämpft irgendwie, ne?
Das ist, es ist lustig, weil auch diese Freude ja gegenseitig ist und ich kenne es ja von unserer Tochter auch, dass sie, wenn die aus dem Kindergarten kommt und dann noch das Erste, was passiert ist, dass sie die Hunde ruft. Und die dann auch alle kommen und dann ist Bella die Erste, die dann hier hochspringt. Das ist ja auch die perfekte Größe für sie und so. Und dann ist dann wirklich so, Bella, Bella, Bella. So wirklich so ein 18 Monate altes Kind, wo du dann denkst, so, die hat dann auch so den Sound auch schon irgendwie. Ne? Mhm. In den sehr, kenne ich gut.
Kenn das ich sehr, ist so sehr schön. Also, ja. Ich beobachte das ja immer wieder bei Familien, wie dieses Zusammenwachsen zwischen Kindern und Hunden ja auch manchmal knifflig ist und so eine riesen Herausforderung, vor allem für die Eltern, ne? Wie viel, wovon, und das ist schwer, die Kinder gehen da auch durch viele Phasen, vor allem wenn die Hunde später kommen, ne? Also ja. Das habe ich schon echt oft beobachtet, wie schwierig das sein kann. Aber wenn man das einmal sich da durchgebissen hat durch all das und das Verhältnis einmal steht und die Stimmung zwischen den beiden Parteien stimmt, dann ist das echt so profitabel, ne?
Ja, voll. Also bis hin zu, dass auch kein Hund vergessen wird, wenn wir jetzt irgendwie sie aufs Feld gehen es fällt auf, dass ein Hund fehlt, dann ist es auch
Drama.
Carlotta die Erste, die sagt, Spanja, Spanja. Und auch ganz laut, ne? So, bis sie dann kommt. Und diese hohe Stimme kann Spanja noch hören. Das ist immer ganz gut. Deshalb muss
die sind so quietschig, die Kleinen.
Genau,
ja.
Deshalb muss sie auch immer mit spazieren gehen.
Oh, süß. Ja. Und wie war dein Hundemoment?
Mein Hundemoment war gar nicht so spektakulär, aber es war auch das erste Mal jetzt für dieses Jahr. Pelle ist ja so ein Wasserhund und es muss aber eine gewisse Temperatur haben, sonst ist er kein Wasserhund. Und auch da waren wir wieder laufen. Und es war dann jetzt auch ein bisschen warm schon. Und ich bin dann am Wasser zurückgelaufen. Und das Erste, was Pelle gemacht hat für dieses Jahr, war, er setzt sich ja dann immer ins Wasser rein. Es gibt ja das eine oder andere Foto auch davon. Mhm. Und dieses Mal war es auch wirklich so wild. Ich habe leider, wie ich es so oft mache, ich lasse das Handy beim Laufen immer zu Hause, konnte ich kein Foto davon machen, aber ich hätte es so gerne festgehalten, weil es war ihm zu warm, augenscheinlich, und dann setzt er sich ins Wasser rein und du siehst richtig, wie die Lefzen nach oben gehen, so vor Glück und vor Entspannung und vor so richtig so, wirklich so, wenn er hätte was sagen können, wäre es dieses gewesen, wie gut, geil, das erste Mal Wasser für dieses Jahr.
Endlich wieder.
Aber wirklich, die letzten gingen wirklich so richtig hoch, wirklich wie so ein Delfin lächelte er. Das war irgendwie richtig geil. Jetzt ist er ja so ein Hund mit so Mimik. Und dann blieb er aber auch da drin sitzen für Minuten und war nicht wegzukriegen. Und dann habe ich auch gehalten und habe dann gewartet, bis er dann ready war wieder. Und das war so schön zu sehen. Einfach wenn also so Hundeglück kann ja irgendwie so wenig sein eigentlich. Mhm. Ne? Oder in Situationen, wo du es jetzt gar nicht erwartest. Aber das war wirklich, das ist besser als eine Stunde Streicheln gewesen, besser als das beste Leckerli. Mhm. Deshalb werde ich jetzt auch öfter wieder an dieser Stelle vorbeilaufen, wenn wir denn laufen, so dass er jedes Mal
immer baden.
Genau, seinen Hundemoment des Tages oder
was auch immer.
Ja, darüber werden wir uns nicht streiten, guck mal. Und über Hundemomente wahrscheinlich sowieso nicht. Aber ja, wie oft ist es dir passiert, dass du erstmal vermitteln musstest zwischen zwei Parteien, die sich nicht einig waren, wie man denn jetzt den Hund erzieht?
Ja, wirklich unzählige Male. Also ich kann es dir gar nicht sagen. Und das ist ein Teil des Hundetrainer-Daseins, ist auch so eine, keine Eheberatung, aber schon eine Unterstützung in den Situationen. Das ist schon, manchmal hast du das Gefühl, da stehen Geschwister vor dir. Ne? Dann sagt der eine das immer so extra anders, als der andere sagt. Also die wollen sich quasi die ganze Zeit selber gegenseitig beweisen, dass sie es besser wissen. Dann wird es halt richtig ätzend. Ne? Also es gibt Leute, wo man merkt, die haben wirklich eine unterschiedliche Meinung, dann finde ich das total okay, dass man da auch diskutiert drüber oder dass man da guckt, wie man da zusammenfindet. Und dann gibt es Parteien, wo du merkst, dass die irgendwie andere Probleme jetzt an der Stelle noch austragen wollen. Und das geht dann auf Kosten der Hunde, dann finde ich es halt richtig ätzend. Ne? Sich betteln und dann extra es dem anderen schwer machen, ah, schon eine ziemlich ätzende Nummer, ne?
Ja, es ist nicht nur eine ätzende Nummer. Ich finde, ich habe das jetzt gerade wieder mal erlebt. Da geht es darum, also da ist sie diejenige, die auch der Treiber ist, also immer war, weil das ist ein Ehepaar, das ich schon recht lange kenne aus dem privaten Kreis. Und da war sie immer der Treiber. Und er hat immer mitgemacht, da waren es auch immer gut und es haben sie immer aufgeteilt. So am Ende war es aber auch so, dass nicht ausgesprochen, aber irgendwie schon klar war, dass sie diejenige ist, die die Hunde dann noch, ja, mehr oder weniger erzieht oder, ja, doch, ist so. Naja, und jetzt sind es, zwei Hunde sind gestorben, sie hatten immer zwei. Jetzt ist es einer und man überlegt sich, oder sie überlegt sich jetzt auch wieder einen zweiten Hund dazu zu nehmen. Gleiche Rasse. Da interveniert er und sagt, na, also ich fand zwei Hunde aber auch sehr sportlich. Und würde das ehrlich gesagt nicht gerne machen. Und wenn du es machst, dann tu es, aber ehrlicherweise, mir ist es zu viel, dann müsstest du irgendwie gucken, einen Hund kann ich noch handeln, aber wenn wir, also einen zweiten Hund kann ich da nicht handeln und es gibt Situationen, dann musst du halt jemanden besorgen, der dann drauf aufpasst. Ich kann es nicht leisten, ich will es auch nicht leisten. Das hat sie dann auch gemacht und jetzt gibt es den zweiten Hund noch nicht, aber es ist relativ klar, dass das passieren wird. Und wenn du dir dann anguckst, dass was da passiert ist, dass sie immer die Hundeexpertin ist und er eigentlich immer die arme Sau, der nichts sagen darf. Und wenn er dann was sagt, wird er belächelt. Finde ich eine ganz komische Art und Weise. Also man setzt sich nicht auseinander, sondern man wertet jemanden so ab, so nach dem Motto, ach naja, du hast dich doch damit gar nicht richtig beschäftigt und ich bin auch da total drin im Thema. Und wenn du dann aber mitkriegst, wie viele Fehler da passieren, denkst du so, mit welchem Recht denn eigentlich? Und das wird dann wirklich ein Thema immer und immer wieder in der Beziehung, wo die sich richtig in die Köpfe kriegen und kommen auch aus dieser Mühle nicht raus. Aber anstatt, dass man dann irgendwie sagt, so, wir haben jetzt einen Hund, das reicht total aus, wird allen Ernstes darüber nachgedacht, obwohl man dieses Thema nicht im Griff hat, noch einen zweiten Hund dazu zu packen. Und du kannst dir sicher sein, beide leiden auch drunter. Dann die Hunde leiden drunter, weil sie auch keinen richtigen Ansprechpartner haben. Und sie erziehen sie auch total unterschiedlich. Also das, was der eine macht, kannst du davon ausgehen, macht der andere nicht. Oder sieht es anders und macht es anders. Der Hund selber und die Hunde selber waren auch total orientierungslos. Die wussten nie, woran sie sind. Nie. Nie. Und das hat dazu geführt, dass nicht nur die Besitzer sich in die Köpfe gekriegt haben, sondern dass die Hunde auch gemacht haben, was sie wollten. Und somit weiteres Konfliktpotenzial geschaffen wurde bei anderen Hundebesitzern. Es war ein Kreis des Todes. Ein Kreis aus der Hölle, aus dem die nicht rausgekommen sind. Und augenscheinlich nichts daraus gelernt haben, weil jetzt kommt wahrscheinlich der nächste Hund.
Also, ich bin ja für Ehrlichkeit jetzt. Deswegen sage ich das jetzt einfach so, wie ich das beobachtet habe in den letzten, wie viele Jahre mache ich das eigentlich? 15 Jahre oder so? Das ist eigentlich oft immer das gleiche Schema. Der eine Partner, und das ist, ich finde das total blöd, dass das jetzt Mann und Frau und so, das finde ich jetzt irgendwie doof, aber es ist halt meine Beobachtung. Meistens möchte die Frau, dass das alles sehr geradlinig und strukturiert und viele Regeln und ganz genau nehmen und die will das quasi, man könnte jetzt sagen, perfekt machen. Jetzt denke ich an die letzte Folge gerade. Und dann kommt der Mann und sagt, ach, alles nicht so schlimm, alles nicht so wichtig, wird schon irgendwie und ich mache so ein bisschen, was ich will und ich bin der nette Spaßonkel. Beobachtest du im Übrigen auch ganz oft in der Kindererziehung. Nicht immer, aber sehr oft. Hast du eine Frau, die sagt, ich habe hier meinen Tagesplan, meine Struktur und das Kind muss dann und dann essen, dann ins Bett, das muss so und sonst fliegt mir hier alles auseinander und dann kommt der Mann und macht alles anders. Und macht es vor allem immer ganz entspannt und locker und lustig und sehr, man könnte sagen, freundschaftlich. Und das ist das, was ich halt auch in der Hundeerziehung oft beobachte. Nicht, absolut nicht immer, ne? Das ich will da jetzt keine Schubladen aufmachen, aber es ist häufig so, dass der Mann sich oft darüber lustig macht, dass die Frau das alles so genau nimmt und dann macht er es halt da anders und dann regt sich die Frau irrsinnig auf und der Mann sagt, ich lass mir doch jetzt hier nicht, mich da jetzt nicht drauf da festnageln und ich mach das so, wie ich will und die Frau sagt, ja, dann machst du mir aber alles kaputt. So. Und dann komme ich und sag, stopp, hört mal auf zu streiten, weil das hilft schon mal gar nicht. das ist schon echt ätzend. Das ist schon echt richtig ätzend. Also finde ich immer so schade, wenn das dann auch mal erst dann aufploppt, wenn die Hunde gerade gekommen sind. Am besten so ein Welpe, ne? Mega Herausforderung. Den Leuten fliegt alles um die Ohren, weil die wussten ja, Welpe ist anstrengend, aber sie wussten halt nur 10%. Das ist noch viel schlimmer. Und das heißt, die sind dann eh immer schon komplett fix und fertig mit den Nerven, weil alles anders ist, als sie gedacht haben, wie es kommen würde. Und dann fangen die noch einen Ehekrieg an, weil die sich da nicht einig werden. Und so, das Chaos ist dann einfach perfekt. Und das macht es für alle so viel schwieriger. Also für das Paar, aber natürlich vor allem auch für den Hund, der auch gar nicht, der spürt auch die Missstimmungen und der weiß auch nicht mehr wirklich, was er jetzt wirklich machen soll oder nicht machen soll. Oder dann fangen die an zu diskutieren. Am liebsten sind mir ja die Leute, die dann sich so uneinig sind, dass sie beide zeitgleich verschiedene Dinge von dem Hund verlangen. Also wirklich, ich meine wirklich zeitgleich. Also heißt, die rufen den Hund auf zwei verschiedene Arten gleichzeitig zu sich. Also eine Aufgabe, die für den Hund absolut nicht zu lösen ist. Mhm. Ist ja nicht möglich. Mhm. Gibt's auch diese tollen Spiele. Die finde ich ja richtig klasse. Dann stellen sich zwei Leute richtig weit weg auseinander und rufen beide gleichzeitig den Hund so nach dem Motto, dann komm, dann gucken wir mal, zu wem er dann geht. Ne? Den hat er nämlich mehr lieb jetzt. Dann gucken wir mal, wo der jetzt hingeht. Und dann rufen beide den Hund. Der Hund ist in einem totalen Konflikt. Muss ja auch einem Kommando dann folglich ein Kommando missachten. Machst du dir schön noch dein Rufen im Arsch. Also merkst, wie ich mich aufrege. Das sind halt alles so Spiele, die eigentlich zwischen den Menschen laufen. Hier hat jemand ein Beziehungsproblem und trägt das über den Hund aus. Und das finde ich richtig ätzend. Wenn du das als, also wenn du den Hund oder das Kind als Spielball deiner Probleme in deiner Ehebeziehung oder was auch immer nutzt, dann wird's voll ätzend. Und dann kann ich als Hundetrainerin auch keinem mehr helfen, außer zu sagen, klärt mal eure Probleme erst und dann fangt ihr hinterher am besten mit der Hundeerziehung an, weil im Moment macht ihr nur ganz, ganz viel kaputt. Anders sehe ich das aber bei Paaren, die unterschiedlicher Meinung sind. Also heißt, beide Menschen haben sich ein Bild gemacht und haben einfach eine andere Meinung. Also was nötig ist oder nicht nötig ist oder wie weit muss man gehen oder was soll erlaubt sein, was soll nicht erlaubt sein. Dann sehe ich die Sache schon anders, weil dann hat irgendwie jeder so seine Berechtigung, auch seine Meinung zu haben. Und dann muss man irgendwie gucken, findet man irgendwo eine Mitte, wo man zusammenkommt, die halt für den Hund optimal ist. Oder gibt es sogar die Möglichkeit, beides stehen zu lassen, weil das geht ja auch. Also man muss ja nicht immer sich entscheiden. Also Beispiel, ich will jetzt mal ein Beispiel nennen, damit man das jetzt mal ein bisschen verbildlicht. Die Frau möchte, dass wenn sie den Hund ruft, dass er dann vorsitzt. Der soll also kommen und vorsitzen. Und der Mann sagt, ist mir egal, ob der sitzt oder nicht, der soll nur irgendwie in meinen Dunstkreis kommen. So, das ist jetzt ein Punkt, wo ich sagen würde, muss man sich nicht drüber streiten. Kann ja jeder machen, wie er will. Du hast deine Erwartung an den Hund und der wird, also es wird die in dem Fall habe ich jetzt gesagt, die Frau möchte, dass der Hund vorsitzt und der andere Partner hat halt gesagt, es ist mir egal, ob der sitzt oder nicht, dann muss die Frau das einfach verlangen von dem Hund und sich erarbeiten und abrufen. Und dann wird der Hund das bei ihr zeigen und vielleicht sogar übernehmen und bei dem Mann auch zeigen, ist sehr wahrscheinlich sogar. Oder aber der Hund wird wissen, bei dem kann ich das so machen, bei ihr kann ich das irgendwie anders machen. Und das ist halt so, und mir ist nur gerade aufgefallen, wir reden immer über Mann und Frau, das ist mir natürlich bei anderen Paaren auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist mir das natürlich auch schon passiert, ne, dass zwei Männer oder zwei Frauen sich uneinig waren in der Erziehung und dann die Probleme dieselben waren. Also man kann das jetzt nicht auf die Geschlechter runterbrechen. Wollte ich nur mal anmerken, nicht, dass wir jetzt denken, dass man nur in gemischt geschlechtlichen Ehen Probleme hat. Die gibt's natürlich überall. Klar. So, und worauf ich aber hinaus will, ist, es gibt konstruktives Kritisieren oder konstruktive Probleme, gemeinsam einen Hund zu erziehen. Und dann gibt es welche, die sind nur noch bescheuert. Und ich glaube, was wichtig ist, wenn man sich nicht einig ist, ist sich zu fragen, ist das jetzt vielleicht ein Problem, was ich gerade tatsächlich mit meinem Partner habe? Ich will mir das nicht immer alles sagen lassen und bieten lassen und immer muss der überall die Überhand haben und immer muss der das den Ton angeben und das lasse ich mir jetzt hier nicht gefallen und deswegen bin ich jetzt einfach dagegen. Ja, dann denk drüber nach, dass es am Ende um einen Hund geht, ja, und nicht um deine Beziehung. Deine Beziehung, wenn du diese Themen hast, wenn du dir diese Fragen stellst, dann solltest du dieses Problem woanders lösen. Unter vier Augen oder mit Unterstützung oder auch nicht, ist egal. Aber auf jeden Fall solltest du das nicht über den Hund austragen, weil der Hund kann nichts dafür und der Hund wird verunsichert, irritiert und ihr macht euch alles kaputt.
Ich kann es total nachvollziehen, was du sagst. Und ich habe mir bei solchen oder in solchen Situationen auch die Frage gestellt, ist es nicht vielleicht, also es ist jetzt sehr, mag sehr hart klingen, aber ich meine es gar nicht so, sondern vielleicht einfach eher klar, es gibt ja sowas wie Eheverträge. Und manchmal auch gar nicht so doof, dass es sie gibt. Also es gibt manchmal auch Notwendigkeiten, rein rechtlich, dass die auch gemacht werden müssen, mal by the way. Was hältst du denn davon, wenn man einfach deklariert, wessen Hund es auf dem Papier ist und wer zuständig ist für die Erziehung? Weil manchmal habe ich den Eindruck, genau das, was du gerade so angerissen hast, dass es nicht um den Hund geht, sondern dass es eigentlich Beziehungsprobleme sind, wo der Hund nur die Projektionsfläche ist des Ganzen. Und einfach um das zu vermeiden, wenn du einfach definierst, wem gehört der Hund rein rechtlich? Mhm. Macht es auch einfacher bei einer Trennung übrigens, mal davon abgesehen. Ist das ein Mittel, wo, also es ist dann natürlich was sehr Sperriges so, ne, und was sehr Bürokratisches vielleicht auch, aber oder man definiert wenigstens, wer ist zuständig für die Erziehung des Hundes. Wenn es
also wenn man sich uneinig ist, macht das natürlich Sinn. Das sollte man optimalerweise natürlich klären, bevor der Hund kommt. Und dann finde ich, geht es in aller Konsequenz auch darum. Also ich habe das tatsächlich auch gar nicht so selten, dass Paare sich schon, bevor der Hund da ist, schon derart in die Haare kriegen, dass ich den Paaren oftmals einfach davon abrate, sich überhaupt einen Hund zu holen, weil der Konflikt ja vorprogrammiert ist. Wenn das vorher schon so auseinanderklafft und so ein Streitpotenzial dahinter steht, dann möchte ich wirklich nicht Hund sein in dieser Ehe, ne? Oder in dieser Beziehung oder Partnerschaft. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn man sagt, irgendwie, ja, wir werden uns nicht einig oder wir sind uns da nicht komplett einig, wir wollen das jetzt auflösen und wenn das für das Paar so eine Lösung ist, kann man das natürlich verschriftlichen vorher. Was der Hund nachher daraus macht, lasse ich jetzt mal so stehen, ne? Weil es gibt ganz viele Hunde, die sich dann entscheiden, genau den anderen besser zu finden. Und nicht den, der jetzt auf dem Papier gerade der Halter ist. Ne? Das interessiert den Hund nämlich gar nicht, was auf dem Papier steht. Der orientiert sich möglicherweise jahrelang dann genau an der anderen Person, die vielleicht gar nicht in der Zuständigkeit ist und auf dem Papier nicht der Halter. Und dann kommt eine Trennung und dann, was ist dann? Ne? Also schwierig. Und letztendlich, ich find's halt dramatisch, wenn zwei Erwachsene das nicht in den Griff kriegen können. Und einen Hund, also nehmen wir mal das Beispiel meiner Ehe jetzt. Mein Mann begleitet mich jetzt seit, so ungefähr 15 Jahre auch. Und da waren viele Hunde im Spiel. Und die hat teilweise mein Mann angeschleppt, teilweise ich. Wir haben ohne Witz wirklich noch nie Konflikte gehabt deswegen. Wirklich noch nie. Weil wir von Anfang an gesagt haben, wem ist das jetzt, was ist wem wichtig? Und ich weiß nicht, ob es an uns liegt, ich glaube es nicht. Wir haben halt einfach wohlwollend geguckt, was ist wem besonders wichtig und das war dann auch okay. Also meinem Mann sind gewisse Dinge richtig wichtig und da kann ich auch einfach dann, auch wenn ich die jetzt nicht so super wichtig finde, sagen, okay, es ist ihm aber wichtig, dann gehe ich damit. Andere Dinge sind mir sehr, sehr, sehr wichtig. Das kannst du dir denken. Und da ist mein Mann sehr wohlwollend. Und der überlässt mir da auch wirklich ganz, der lässt mir ganz viel Raum dafür, meine Sachen auch so zu machen, wie sie mir sehr wichtig sind. Andersrum mache ich das auch. Und das sind ja Lebewesen, über die wir hier sprechen. Und wir reden ja nicht über eine Farbe von einem Sofa, wo man sich wegen mir auch einfach uneinig sein kann und wegen mir auch die Köpfe einschlagen kann, sodass am Ende zwei Menschen auf zwei Stühlen sitzen, weil sie es einfach nicht schaffen, sich ein Sofa zu kaufen. Von mir aus ist mir egal, wenn ihr so Streithähne seid. Aber hier geht's jetzt um einen Hund. Und das ist ein Lebewesen. Und alleine schon eine solche Macht über dieses Tier haben zu wollen, und die unbedingt für sich zu beanspruchen und selber zu beanspruchen, dass man der Einzige ist, der weiß, wie es geht, finde ich schon echt schwierig. Vor allem, weil keiner hat den Hund gefragt. Ja, und das geht natürlich etwas weit. Man kann den Hund auch nicht fragen, aber wir reden über ein Lebewesen und nicht über einen Gegenstand. Das ist kein Material, über das wir streiten, sondern das ist ein Lebewesen. Und da sollte man natürlich am Ende immer im Fokus haben, dass es um das Wohl des Tieres geht und um das Wohl der Gruppe, der Familie. Und natürlich gehört dazu ja auch ein gewisser Frieden. Und wenn ein Hund so viel Ärger stiftet in einer Beziehung, dass man es nicht mal schafft, gemeinsam diesen Hund großzuziehen, weil man sich so viel fetzt, dann sollte man die Finger davon lassen. Das kann nicht sein. Und was ich auch schon erlebt habe, sind Paare, wo einfach einer sagt, du, ich finde Hunde interessieren mich überhaupt nicht, will ich nichts mit zu tun haben. Und dem anderen ist es super, super wichtig. Und dann ist es auch eine Möglichkeit zu sagen, pass auf, kein Thema, dann wird das jetzt mein Hund und ich regel das alles. Aber dann, meine Liebe oder mein Lieber, mach es auch. Weil das ist ja sowas, das habe ich auch schon oft beobachtet, dann drückt der eine dem anderen das Bedürfnis, einen Hund zu haben, voll aufs Auge. Ja, das heißt, dann kommt irgendeiner mit dem Hund um die Ecke und dann heißt es, hier, geh du mal mit dem raus. Ich wollte ja gar keinen Hund. Geh du mal mit dem zum Tierarzt. Nein, ich gehe jetzt lieber zur Massage oder zu meinem Sport, weil ich wollte ja gar keinen Hund. Und das ist dann auch in Ordnung. Weil du kannst nicht herkommen und sagen, ich drücke jetzt dem anderen da mein großes Bedürfnis nach einem Tier aufs Auge. Ja, das muss schon fair sein. Und wenn nur einer den Wunsch hat nach dem Hund, dann muss der andere das eben alleine ausbaden.
Ja, ich sehe es exakt genauso wie du. Ich habe nur manchmal den Eindruck, und das hast du gerade eben auch angerissen, dass sich Menschen darüber vorher ein wenig Gedanken machen. Also manchmal ist es auch so, auch da gibt es ja leider eine Parallele zu Kindern, dass man glaubt, dass ein Hund auch eine Beziehung retten kann. Und so nach dem Motto, das schweißt uns bestimmt dann aber auch nochmal mehr zusammen. Und wie oft habe ich das erlebt, dass das gnadenlos daneben gegangen ist, leider genauso wie bei Kindern auch, wo du dann eigentlich hinterher von einem noch größeren Trümmerhaufen stehst, weil natürlich löst etwas anderes deine Probleme, die du in der Beziehung hast, nicht, sondern die musst du dann irgendwie schon noch selber lösen. Und das finde ich immer besonders tragisch und dann siehst du eben einfach auch, wie viele Hunde genau deshalb auch in Tierheimen landen, unter anderem, weil einfach Menschen gar nicht klarkommen miteinander. Und da geht's noch nicht mal, da kommt man noch nicht mal so weit, dass man überhaupt in den Erziehungsmodus kommt, weil sich da zwei Leute irgendwie nur fetzen. Aber ich habe auch festgestellt, dass es oft Situationen gibt, wo sich Partner erst so richtig kennenlernen in der Erziehung eines Hundes. Nämlich auch, wie kurz der Stift manchmal ist einfach, weil irgendwie die Nerven dann irgendwie durchbrennen. In Extremsituationen vor allen Dingen dann, wenn es mal brenzlig würde, also wenn der Hund mal davonläuft und jagt und dann beide sich dann gegenseitig Vorwürfe machen, sondern du siehst, hättest du den mal erzogen, wäre er nicht über die Straße gelaufen, siehst du, hättest du mal irgendwie ordentlich mit dem gearbeitet, müssten wir jetzt nicht tagelang suchen nach dem Hund und so weiter und so fort. Also auch so, dass sich Vorwürfe machen gegenseitig. Also man lernt, das ist mir jedes Mal so passiert, Menschen auch besser kennen, wenn man einen Hund gemeinsam hat und versucht, ihn gemeinsam zu erziehen. Und ich musste ein paar Mal schmunzeln, weil es ist genauso auch hier, dass es Dinge gibt, die sind mir total wichtig. Und umgekehrt auch. Und Dinge, die mir gar nicht wichtig sind. Und auch da wieder auch umgekehrt. Ich glaube, hier ist der größte Diskussionsbedarf dann, wenn es um Sauberkeit geht, jetzt leben wir hier nun mal leider in einer Gegend, da kannst du zweimal saugen und hast trotzdem noch irgendwie so leichten Sand oder sowas im Haus. Wo ich immer sage, ja, so ist das dann. Dann muss man entweder fünfmal saugen oder man muss akzeptieren, dass es in einem Hundehaushalt niemals so sein wird, dass du barfuß läufst und du hast nichts unten an den Füßen hängen. Es ist nicht realistisch. Mhm. Ist halt, du hast so einen Saugroboter, der 24 Stunden durchfährt. Dann brauchst du wahrscheinlich aber auch 5 oder 6 von diesen Robbys im Jahr. Vielleicht kriegt man es dann hin, vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Aber die Kosten sind auch enorm, weil gute Staubprobis, wir haben hier nur einen zu Hause inzwischen, die kosten ja auch richtig Geld. Hm. Aber davon abgesehen, ich glaube wirklich, dass es am Anfang passieren muss. Also, dass man sich vor dem Anschaffen des Hundes darüber Gedanken macht, sind wir eigentlich dazu bereit? Ist unsere Situation richtig? Passt das im Moment überhaupt ins Lebensgefüge rein? Und sind wir uns über viele Dinge einig, was Hunde angeht und die Erziehung angeht? Und können wir definieren, was dem einen und dem anderen wichtig ist? Und kriegen wir es da überein? Und besser vielleicht nicht erst dann, wenn der Hund da ist. Und diese Weitsicht vermisse ich unheimlich oft leider.
Ja, es ist auch, ich habe oft das Gefühl, dass es mit einer gewissen Provokation einhergeht. Also wie gesagt, ich bin mir sicher, dass bei vielen dieser Konflikte die pure Absicht dahinter steckt. Das kann ich mir, also ich bin mir einfach sicher. Das siehst du dir in der Nasenspitze an, demjenigen, der da jetzt dann provoziert. Es kann ja auch abwechselnd sein. Ich glaube, dass viele dieser Streitereien oder dieser Unstimmigkeiten hausgemacht sind und nicht authentisch. Genauso viel erlebe ich ja auch Paare, bei denen das so cool läuft, die so gute Teams sind, die darüber so toll zusammenwachsen, die sich wirklich, weißt du, wie beim, wie heißt das nochmal, Staffellauf, immer dieses Stäbchen in die Hand geben und dann wird das wirklich wunderschön übergangslos, wird an einem Strang gezogen. Gibt es ja auch. Also man kann das nicht über einen Kamm scheren. Das kann ja eine Beziehung auch total nochmal neu definieren und ein neues Gimmick für eine Beziehung, ein gemeinsames Hobby, eine gemeinsame Leidenschaft sein. Ich glaube, der Trick ist, nicht zu denken, dass es einer besser können muss als der andere. 7 Grade sein lassen. Das heißt also auch, wenn ich merke, da ist irgendwie meinem Partner etwas einfach wahnsinnig wichtig, gucke ich halt, wie weit kann ich dem damit entgegenkommen? Und da sind halt manchmal Sachen dabei, die findet man selber einfach total Quatsch. Aber wenn die halt dem anderen total wichtig sind, ja mein Gott, mach's doch einfach. Mm. Ist doch jetzt nicht so ein Ding. So, du hast ja auch Anliegen und du willst ja, dass die dann auch ernst genommen werden. Und geh du doch den ersten Schritt einfach mal. Dann wird dir dein Partner im nächsten auch entgegenkommen. Beziehungsweise dann kannst du ja immer noch sagen, guck, ich bin dir da jetzt auch entgegengekommen, jetzt kommst du mir an dieser Stelle bitte auch entgegen. Und so kann man sich viel besser einigen, statt dass immer es nur darum geht, sich gegenseitig zu beweisen, wer den längeren Atem hat beim sich streiten und wieder dagegen sein. Und was mir auch aufgefallen ist, das ist eine Krankheit bei Paaren. Ich finde das grausam und ich versuche in meinen Kursen oder bei meinen Kunden das sehr früh auch schon im Keim zu ersticken. Da macht einer gerade eine Übung und der andere quatscht dem nonstop da rein. Da könnte ich schreien. Da könnte ich einfach schreien. Also nicht nur, dass der Hund das Gequatsche ja auch hören muss, ja, und den das womöglich auch irritiert, weil das ja eine Bezugsperson ist, die da labert die ganze Zeit und das Wichtige übertönt. Das bringt ja auch denjenigen, der sich gerade auf seine Übung konzentriert, total durcheinander. Und das ist oft überhaupt nicht konstruktiv. Also es gibt ja konstruktives Kritisieren oder zusammenarbeiten und dann gibt es welches, wo es einfach nur darum geht, dem anderen nur noch mal zu zeigen, wie scheiße er es macht. Und das finde ich sehr, sehr ätzend. Und das habe ich schon ganz oft erlebt. Da nimmt der eine die Leine in die Hand und da kommt es schon. Wir haben doch gesagt, du machst das doch, aber jetzt siehst du, boah, stopp. Du hast nicht die Leine in der Hand. Du hältst jetzt den Rand, Bagger zu, sofort. Klappe halten. Stell dich an den Rand, guck zu, halt den Mund und wenn er fertig ist, reden wir drüber. Das lässt du dir mal erst machen. Oh, Wahnsinn. Wie kann man sich so wichtig nehmen? Also da muss man ja auch einfach mal, und dann auch vielleicht der Ton. Ne? Wie redet man miteinander plötzlich so schlecht? Kann man da bitte höflich bleiben und sachlich und wohlwollend? Man kann auch sagen, du, mir ist aufgefallen, dass du, während du das und das machst, wir hatten doch gesagt, wir wollen das so und so machen, da ist mir aufgefallen, das war wahrscheinlich ein bisschen viel alles. Das hast du vergessen. Man kann es ja auch so sagen, dann macht es ja auch mehr Spaß, als wenn man die ganze Zeit fucking angeflaumt wird.
Ja, nehmt das doch einfach mal mit. Alle da draußen, was die Sarah da als glühende Botschaft noch mit nach außen gegeben hat.
Ein bisschen die Gefühle durchgegangen mit mir hier.
Ja, muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Gut, dass mich das jetzt nicht trifft alles.
Ja. Also Entschuldigung an alle, die sich jetzt irgendwie von mir angeflaumt fühlen. Aber Leute, seid nett zueinander. Sonst wird das nichts.
Das sind wir. Bis nächste Woche. Bis dann nächste sind wir auch wieder nett zueinander und hoffentlich ihr auch da draußen.
Wir sind doch nett zueinander gewesen.
Ja, das immer. Das stimmt. Da hast du völlig recht.
Schönen Tag noch dir.
Dir auch.
Tschüss. Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.